Hallo zusammen. Bevor wir anfangen, zwei Dinge müssen wir heute machen. Das eine ist, ich werde mit Ihnen die Evaluierung besprechen. Das machen wir in der Pause, weil das war auch der Wunsch von Einzelnen. Das mit der Pause war keine schlechte Idee, also machen wir das quasi als Pause in der Mitte. Und das andere am kommenden Dienstag in der Evaluierung vorausgreifend. Viele von Ihnen, wirklich viele, haben geschrieben, die Vorlesung sei eher langweilig. Das tut mir natürlich leid, wenn Sie die als langweilig empfinden. Das liegt wahrscheinlich an mir, an wem auch sonst. Damit das nicht ganz so langweilig ist, nächsten Dienstag muss die Vorlesung, das hätte ich fast gesagt, ausfallen, in anderer Form stattfinden, sage ich besser. Wir haben ja diese Aufzeichnungen. Jetzt werden wir die nächsten Dienstag nicht nur Sie nutzen, sondern ich auch. Es gibt eine Aufzeichnung auch, die liegt zwar schon ein bisschen zurück aus dem Jahr 2012, aber an der Einführung zum Kapitel Transaktionsverwaltung hat sich da nicht wirklich was geändert, außer dass die Folien ein bisschen anders aussehen. Am nächsten Dienstag werden, wie Sie vermutlich wissen, wird ein neuer Rektor gewählt von Senat und Unirat. Ich bin als CIO Mitglied im Senat und im Unirat und deswegen und keiner weiß, wie lange das dauert. Deswegen werde ich nicht da sein zur Vorlesung. Manuel Hotz kann mich leider auch nicht vertreten. Deswegen ist der Auftrag an Sie. Schauen Sie sich die Einführung in den nächsten großen Hauptteil Transaktionsverarbeitung. Ich zeige das gerade mal hier. Schauen Sie sich diese Folien an in dem PDF, was ich Ihnen dann noch reinstelle ins ILIAS, im Moment ist das noch nicht drin, und insbesondere auch die Aufzeichnungen aus dem Jahr davor. Ich zeige Ihnen mal, wo Sie das finden. Also das hier ist die Streaming-Seite, die kennen Sie wahrscheinlich alle, und dann gibt es hier auch Archiv und Vorlesungen, und dann gibt es, es war im Sommer 12, als das zuletzt vor diesem Semester aufgezeichnet wurde, da gibt es auch eine Aufzeichnung dieser Vorlesung, Datenbanksysteme. Und da sind die einzelnen Termine und den Teil, den ich Sie bitten würde, sich anzuschauen, und zwar zur Hälfte, mehr müssen Sie da nicht, ist dieser Teil. Ja, Sie sehen es, da geht es zum Teil noch um Views und View-Updates, Access Control, und dann kommt eben Transaktionsverarbeitung. Schauen Sie sich den Einstieg und wie weit Sie da gucken müssen, das sehen Sie dann den anderen Folien an. Ich würde Sie nämlich bitten, ab hier werde ich dann am Donnerstag weitermachen. Das ist die Folie mit der Nummer 700, glaube ich. Seitennummer 700, hier sieht man es gerade nicht. Also diese Seiten haben keine Nummern. 700 ist die davor. Da geht es also um die Einführung. Worum geht es bei Transaktionsverwaltung? Was sind die Probleme, wenn mehrere Programme gleichzeitig auf gemeinsam benutzten Daten arbeiten und so weiter? Das habe ich damals erklärt, würde ich diesmal so ähnlich, wahrscheinlich nicht im gleichen Wortlaut, aber so ähnlich wieder erklären. Die Folien sehen nur anders aus, aber es sind im Wesentlichen die gleichen Inhalte. Schauen Sie sich das an. Sie dürfen natürlich wie immer jederzeit auch gerne stattdessen oder in Ergänzung ein Lehrbuch nehmen und lesen mal im Transaktionskapitel die ersten 5 oder 10 Seiten, wo dann eben auch erklärt wird, worum es dabei geht. Und dann, wir haben nämlich ein Problem, natürlich würde ich eigentlich die Vorlesung gern nachholen an einem anderen Termin, wenn die am Dienstag ausfallen muss, aber es geht schon auf das Ende des Semesters zu, alle Termine, die dafür in Frage kämen, sind irgendwie schon mit irgendwas anderem blockiert, deswegen dachte ich, wir machen das einfach mal so, kann es auch Inverted Classroom nennen, das gibt es auch als Lehrkonzept, lesen können Sie selber, ich muss nicht vorlesen. Und dann können Sie ja natürlich mir am Donnerstag dann noch Fragen dazu stellen. Wenn Sie da irgendwie Schwierigkeiten hatten, das zu verstehen, dann fragen Sie halt, und dann gehe ich natürlich am Donnerstag auf die Fragen auch ein. Aber ich würde diesen Teil einfach überspringen dann sozusagen und Ihnen im Selbststudium überlassen. Und dann machen wir da, wo es dann wirklich ins Fleisch reingeht, von diesem Kapitel, da setzen wir dann auf am Donnerstag. Okay? Das war der eine Teil, die Evaluation besprechen wir in der Pause, von daher würde ich jetzt lieber weitermachen. An dieser Stelle, ich habe Ihnen letzte Woche noch handschriftlich, ohne die Folien zu benutzen, erklärt, wie man Multivalued Dependencies verstehen kann als Erweiterung oder Verallgemeinerung von funktionalen Abhängigkeiten. Ja, funktionale Abhängigkeiten, ich halte einen Wert fest, beispielsweise des Schlüssels von irgendwelchen Relationen, und alle Attribute haben dann eben einen ganz bestimmten Wert. Wann immer wir tupeln mit dem gleichen Schlüssel, gibt es natürlich nur eins, aber ist ja allgemeiner als nur auf Schlüssel bezogen, das Konzept. Wann immer wir da einen Wert festhalten, dann liegen alle anderen Werte auch fest. Einzelne Werte für jedes Attribut. Und Multivalued Dependencies verallgemeinern das dahingehend, dass wir sagen, wir halten nach wie vor diesen einen Wert in dem Attribut oder der Attributkombination auf der linken Seite der MVD fest. Und dann liegen auch alle anderen Attributwerte fest, aber nicht für jedes Attribut ein einzelner Wert, sondern für manche Attribute zumindest gegebenenfalls auch eine ganze Menge von Werten. Und wenn wir jetzt mehrere solche Attribute haben und wir aber keine Tabellen mit mengenwertigen Attributen definieren dürfen, dann enden die halt am Ende in mehreren Zeilen und dann müssen die alle über Kreuz kombiniert sein, weil das ja mal mengenwertige Attribute waren, so in dieser Vorstellung zumindest. Und dann werden eben bei dieser Normalisierung, Überführung in erste Normalform, werden die halt entsprechend dargestellt. Wir sehen es auch gleich nochmal auf den Folien an Beispielen. Das ist also eine Herangehensweise an diese MVDs. Okay, und die führen dann zu einer vierten Normalform, die genau wie die Boyce-Codd-Normalform definiert ist, nur eben mit diesen allgemeineren Multivalued Dependencies und nicht mit der speziellen Form der Functional Dependencies. Okay, aber gehen wir es nochmal an einem Beispiel durch. Das ist so ähnlich wie das, was ich schon auf dem Bildschirm gemalt habe letzte Woche. Also wir stellen uns vor, hier geht es um eine Tabelle, da steht drin, welcher Angestellte mit Namen beherrscht welche Programmiersprache und hat Kenntnisse in welchen Datenbanksystemen. Und das sollen, so ist die Interpretation mit diesem Gedankenmodell, was ich eben skizziert habe, die Programmiersprachenkenntnisse und die Datenbankkenntnisse, das sind jeweils solche mengenwertigen Attribute. Also eine Person, ein Angestellter, beherrscht im Allgemeinen mehrere Programmiersprachen und hat auch Erfahrung im Umgang mit, oder was immer das bedeuten soll, mehreren Datenbanksystemen. Und das sind zwei mengenwertige Attribute, das heißt, zwischen diesen gibt es keine definierte Zuordnung. Also dass Maria Braun, ja, das ist ein schlechtes Beispiel, dass John Smith C und C++ kann oder schon mal programmiert hat oder was immer das darstellen soll und dass dieselbe Person auch mit Oracle und DB2 Erfahrung gesammelt hat, das hat nichts miteinander zu tun. Also, dass er C kann, hat nichts damit zu tun, C kann er nur in Verbindung mit Oracle und C++ nur in Verbindung mit DB2 oder irgend sowas. Nein, das ist unabhängig voneinander. In dem Sinne würden wir das idealerweise in so einem mengenwertigen Attribut darstellen. Eine Person hat eine Menge von Programmiersprachenkenntnissen und eine Menge von Erfahrungen mit Datenbanksystemen. So. Das geht so aber nicht, und wenn wir das in erster Normalform darstellen, dann ist eine Darstellungsmöglichkeit eben diese hier. Da die beiden nichts miteinander zu tun haben, sind die alle so über Kreuz kombiniert, also C mit beiden Datenbanken und beide Datenbanken mit C und C++, was dann halt im Endeffekt auf diese vier Tupel führt. Und weil das so ist, hat diese Relation auch keinen Schlüssel anders als alle Attribute zusammen. Das ist wiederum natürlich hier ein sehr minimalistisches Beispiel, wo genau diese drei Attribute eine Rolle spielen. Im Allgemeinen könnten da jetzt noch weitere beschreibende Attribute dabei sein, aber das soll den Kern sozusagen des Problems oder der Aufgabenstellung jetzt verdeutlichen. Und wir sehen, so wie wir das vorher auch schon bei den anderen Normalformen gesehen haben, wenn eine Tabelle nicht so ganz ideal strukturiert ist, dann gibt es da Redundanzen. Und diese Redundanzen sind natürlich immer potenziell Quellen von Inkonsistenzen und damit wollen wir die eigentlich vermeiden. Die Normalformen, die wir bislang kennengelernt haben, helfen uns hier aber nichts, wenn alle drei Attribute zusammen und nur die drei zusammen Schlüssel dieser Tabelle sind, dann gelten da keine nicht-trivialen, zumindest funktionalen Abhängigkeiten. Also ist diese Tabelle in der höchsten uns bislang bekannten Normalform, nämlich Boyce-Codd-Normalform. Jede nicht triviale funktionale Abhängigkeit hat links einen Schlüssel. Es gibt gar keine, also ist dieser Al-Quantor für alle funktionalen Abhängigkeiten gilt. Die linke Seite enthält einen Schlüssel, in trivialer Weise erfüllt, weil es gar keine nicht trivialen funktionalen Abhängigkeiten gibt. Dennoch gefällt uns die Tabelle nicht. Ja, wir sollten die vielleicht lieber anders darstellen. So wie wir es idealerweise wollten mit diesen mengenwertigen Attributen, das verhindert schon die erste Normalform. So geht es also nicht. Was könnten wir tun? Im Prinzip könnten wir sowas Ähnliches tun, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben, nämlich die Tabelle zerlegen. Also in zwei Tabellen lieber die Information darstellen. Und wie die Tabellen aussehen würden, ist Ihnen wahrscheinlich intuitiv auch klar. Wir hätten eine Tabelle, da steht eben drin, John Smith kann C und John Smith kann C++, zwei Tupel. Und eine zweite Tabelle, in der drin steht, John Smith kann Oracle oder kennt Oracle und kennt auch DB2. Nochmal zwei Tupel. Aber das sind 2 plus 2 und nicht 2 mal 2. In diesem Fall kommt da halt zufällig gerade das Gleiche raus, nämlich 4. Wenn er jetzt 5 Programmiersprachen könnte und 7 Datenbanksysteme schon bedient hätte, dann hätten wir halt 5 plus 7 Tupel versus 5 mal 7. Dann wird der Unterschied deutlicher. Okay? Also, die Idee ist auch hier zerlegen in Employee Name Programmiersprache und Employee Name Datenbanksystem. Wir haben bloß noch kein Kriterium, was uns genau das nahelegt. Und das Kriterium, das ist jetzt nochmal auf der Folie das dargestellt, was ich gerade eben erläutert habe. Bloß das liegt jetzt nicht an funktionalen Abhängigkeiten, sondern eben an einer solchen mehrwertigen Abhängigkeit, nämlich dieser hier. Employee Name bestimmt eine Menge von Programmiersprachen. Also würde man das lesen, inhaltlich. Und ich hatte das letzte Woche schon mal so hingeschrieben, man könnte hier auch einen senkrechten Strich und dann, was war das andere, Datenbanksystem. Das könnte man auch noch so hinschreiben. Wenn Sie das genau nachlesen im Lehrbuch, dann gibt es da eine Unterscheidung zwischen den Multivalued Dependencies, die sind immer ohne diesen senkrechten Strich und dann irgendwie eine zweite Menge von Attributen auf der rechten Seite, sondern die sind immer so irgendwas links, das können auch mehrere Attribute natürlich sein und irgendwas rechts und das können auch mehrere sein. Und da ist es nicht unbedingt dasselbe, als wenn wir die einzelnen hinschreiben, aber Klammer zu. Und das, was ich hier hingeschrieben habe, das heißt in den Lehrbüchern oft Embedded Multivalued Dependency, also eingebettet, die ist irgendwie in einen größeren Kontext eingebettet, dann nämlich, wenn diese Tabelle tatsächlich noch eine ganze Reihe weiterer Attribute hat, zum Beispiel, keine Ahnung, die Angestelltennummer und das Gehalt und bla, irgendwas, was mit diesen beiden Mengen nichts zu tun hat, dann schreibt man das sinnvollerweise so hin, dass man da genauer weiß, worum es eigentlich geht. Wir kommen an späterer Stelle bei der formalen Definition gleich nochmal drauf zurück, warum das unter Umständen einen Unterschied macht. Aber das ist jedenfalls die Idee. Ja, also es gibt jetzt diese MVD, man schreibt sie so hin, so oder so, wie ich es eben noch nachgetragen habe, und die gibt uns dann den Anlass, qua Definition der vierten Normalform, eben hier auch zu zerlegen, obwohl da keine funktionale Abhängigkeit gilt, die der Boyce-Codd-Normalform widersprechen würde. Okay, das ist die Standarddefinition, die formale Definition von mehrwertigen Abhängigkeiten. Jetzt wirklich links und rechts mehrere Attribute. Bei den FDs hätten wir rechts von Anfang an auch nur ein Attribut hinschreiben können. Sie erinnern sich, Stichwort kanonische Form, das ist hier im Allgemeinen anders. Also links und rechts Mengen von Attributen. Und was bedeutet das? Das ist ja auch eine Integritätsbedingung, also muss das eine logische Formel sein, irgendeine Schreibweise für eine logische Formel, und die logische Formel steht hier unten oder ist da so halb ausformuliert. Wieder für alle konsistenten, gültigen Datenbankzustände und für alle Paare von Tupeln T und U, die in der linken Seite dieser MVD in allen Attributen übereinstimmen, muss jetzt irgendwas gelten. Bei der FD war das, was gelten muss, da müssen auch alle anderen Attribute gleich sein, den gleichen Wert enthalten, also die auf der rechten Seite. Hier ist die Bedingung, wenn ich zwei Tupel finde, die in allen Attributen auf der linken Seite übereinstimmen, dann muss ich zwei weitere Tupel T und U, T' und U' finden in dem Zustand dieser Tabelle. Für die Folgendes gilt für diese beiden Tupel. Die haben auch dieselben Attribute, dieselben Werte in den Attributen auf der linken Seite, aber die Attributwerte in den Attributen auf der rechten Seite, die sind jetzt über Kreuz kombiniert. Also sowas wie eben, wir hatten zwei Tupel gefunden, John Smith kann C und Oracle und John Smith kann C, von mir aus C++ und DB2 war das andere System. Wenn ich diese zwei Tupel finde, die haben die gleiche Person und haben jetzt in den anderen beiden Attributen irgendwelche Werte, dann muss es auch die anderen zwei Tupel geben, wo die anderen Werte gerade so über Kreuz vertauscht drin stehen. Also C und DB2 und C++ und Oracle. Die treten immer in dieser vollen Kombination auf. Das ist die Aussage hier. Wenn ich also zwei Tupel finde, die hier dieselben Werte haben, dann muss ich zwei weitere finden, die die Werte hier gerade über Kreuz vertauscht haben. Das ist die Aussage, die hier steht. Man nennt Multivalued Dependencies deswegen auch Tupel-Generating Dependencies. Also das ist eine logische Aussage, habe ich ja gesagt, die fordert, wenn ich irgendwelche Tupel finde, dann muss ich weitere Tupel auch finden in einem gültigen Datenbankzustand. In diesem Sinne Tupel generierend. Oder die Forderung lautet, es muss weitere Tupel geben. Im Gegensatz zu Functional Dependencies, die nennt man auch Equality Generating Dependencies. Weil die Schlussfolgerung bei der FD lautet, wenn ich zwei Tupel mit gleichen Attributen mit gleichen Werten in diesen Attributen finde, dann ist die Schlussfolgerung, dann müssen diese zwei Tupel auch in diesen Attributen denselben Wert enthalten. Equality muss da gelten zwischen den Attributwerten dieser Tupel, dieser beiden in den anderen Attributen. Also Equality Generating versus Tupel Generating. Wir werden noch eine weitere Tupel Generating Dependency ganz kurz kennenlernen. Okay, aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass Sie das hier verstanden haben. Und das ist letzten Endes eine Konsequenz aus dieser eigentlich Darstellung von mengenwertigen Attributen. Die, wenn wir es in erster Normalform aufschreiben, halt so über Kreuz ausmultipliziert werden. Ist das klar? Okay. Wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie. Gut. Und wenn da irgendwas übers Kreuz kombiniert werden soll, dann ist irgendwie naheliegend und man kann das auch den Definitionen ablesen, aber intuitiv ist es eigentlich sehr einleuchtend, dass diese MVDs immer irgendwie im Paar auftreten. Ja, solange ich nur von einem anderen Attribut rede, mit was soll das dann über Kreuz kombiniert die Werte auftreten? Da muss es ja noch was geben. Ja, deswegen in diesem Sinne treten MVDs immer in Paaren auf. Trotzdem schreibt man sie in der Regel so hin, wie hier, zumindest diese MVDs, die nicht-embedded MVDs. Und deswegen, weil der Rest automatisch klar ist, wenn diese funktionale Abhängigkeit gilt, dann und nur dann gilt auch, mehrwertige Abhängigkeit, sorry, wenn die gilt und nur wenn die gilt, dann gilt auch diese hier, nämlich dieselbe linke Seite und auf der rechten Seite alles andere außer A und B. Ja, A und B sind Mengen von Attributen im Allgemeinen und die Tabelle hat irgendwelche Attribute, die wir mit Schema von R bezeichnen. Und wenn diese linke nach rechte Seite MVD gilt, dann gilt auch sozusagen die dazu duale, nämlich die gleiche linke Seite und rechts alle anderen verbliebenen Attribute dieser Tabelle. Wenn wir also im Beispiel hinschreiben, die Tabelle hat nur die drei Attribute, Name, Programmiersprache und Datenbanken und wenn wir dann diese MVD hinschreiben, dann gilt automatisch auch diese hier. Gleiche linke Seite und rechts alle anderen Attribute, außer dieser linken und rechten Seite der betrachteten Tabelle. Okay, so, das sind die MVDs, das ist schon die vollständige Definition und diese Embedded-Notation, das ist, wenn man es genau nimmt, formal ist das etwa nicht genau dasselbe. Ja, es kann sein, dass das hier in irgendeinem Kontext nicht gilt oder nicht gelten soll und dass man deswegen explizit diese duale MVD zum Beispiel auch angibt. Ja, und dann schreibt man das so hin. Dann sind die B und C, die sind übers Kreuz kombiniert und irgendwelche weiteren Attribute D, E, F, die vielleicht da sind, die haben mit dieser MVD nichts zu tun. Das ist also, wenn man so will, eine noch allgemeinere Form, bei der man diesen zweiten Teil, der da über Kreuz kombiniert wird, explizit mit angibt. Bei dem oberen Teil ist er sozusagen implizit klar, alle anderen Attribute. Okay, aber das ist eine Feinheit, auf die wir in der Folge gar nicht mehr weiter eingehen. So. Und auch da gibt es Spielarten, die uninteressant sind, die trivial sind. Genauso wie bei den MVDs, wenn die rechte Seite eine Teilmenge der linken ist, dann ist das auch so eine Nullaussage oder eine Aussage, die in trivialer Weise immer erfüllt ist. Genauso, wenn alle Attribute zusammen, linke und rechte Seite zusammen, alle Attribute ausmachen, dann ist das auch eine uninteressante, weil trivialerweise immer erfüllte Aussage, weil der Rest, den gibt es gar nicht mehr. Ja, und wenn dann ein Tupel in diesen Attributen oder zwei Tupel in diesen Attributen übereinstimmen, dann müssen die Werte in diesen Attributen mit den Werten in den anderen, die es aber gar nicht gibt, über Kreuz kombiniert auftreten. Das ist auch in trivialer Weise immer erfüllt. Also auch hier gibt es triviale MVDs. Das ist sozusagen eine Hilfsdefinition, damit wir, ich blätter mal vor, damit wir die vierte Normalform so definieren können, wie wir die Boyce-Codd-Normalform auch definiert haben, nämlich eine Relation ist in vierter Normalform genau dann, wenn für jede MVD gilt, entweder ist sie trivial oder auf der linken Seite steht ein Schlüssel. Genau wie bei der Boyce-Codd-Normalform, nur dass wir nicht von FDs reden, sondern von MVDs. Und jetzt blätter ich wieder zurück. Das Wichtige ist, und das habe ich schon gesagt, FDs sind ein Spezialfall von MVDs quasi mit einelementigen, mengenwertigen Attributen. Wenn wir von dieser Vorstellung initial ausgehen, formal heißt das eben, wann immer eine funktionale Abhängigkeit von A nach B gilt, dann ist das auch eine mehrwertige Abhängigkeit. Nur dass es dann gar nicht mehrere Werte in diesem B-Attribut gibt, sondern immer nur einen. Und dann muss da auch nichts über Kreuz kombiniert werden. Aber ist halt ein Spezialfall. Und damit ist dann auch klar, dass die Boyce-Codd-Normalform ein Spezialfall der vierten Normalform ist. Wenn nämlich alle nicht-trivialen MVDs nicht nur MVDs, sondern tatsächlich sogar FDs sind, dann ist das halt genau dasselbe. Man kann es auch anders formulieren, wenn wir gar keine MVDs haben, wenn keine gegeben sind, dann ist jede Relation, die in BCNF ist, auch in vierter Normalform, weil es gar keine nicht-trivialen MVDs gibt. Und noch eine Ergänzung dazu, in der Praxis kann das durchaus häufig so sein, dass man MVDs gar nicht vorliegen hat, weil man gar nicht danach gefragt hat. Ja, also dieser Entwurfsprozess, so wie ihn sich die relationale Theorie vorstellt, ist ja, wir erheben, welche Merkmale über irgendwelche Objekte der realen Welt sollen denn gespeichert werden und welche Abhängigkeiten gelten dazwischen, zwischen diesen Merkmalen. Und dass man da FDs erhebt, das ist sozusagen Standard, das macht man immer. Dass man da MVDs überhaupt erhebt, das ist eher schon ungewöhnlich. Also das kann vorkommen, je nachdem. Keine Ahnung, Personen haben eine Menge von Vornamen zum Beispiel. Das ist ein klassisches Beispiel für eine MVD, wird aber meistens irgendwie anders gelöst, weil von vornherein klar ist, mit mengenwertigen Attributen können wir nicht vernünftig umgehen. Ja, und dann gibt es entweder Vornamen, so ein stringwertiges Feld, oder es gibt einen ersten und weitere Vornamen, und das ist dann nur noch ein String. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber sozusagen für uns in der formalen Überlegung, sollte das also jetzt klar sein. MVDs sind eine Verallgemeinerung von FDs. Auch da, die deklinieren wir jetzt aber nicht durch, auch da gibt es eine Erweiterung von solchen Herleitungsregeln. Also wenn irgendwelche FDs und oder MVDs gelten, dann kann man unter Umständen, und hier steht unter welchen Umständen, weitere FDs oder MVDs davon herleiten. Also das sind meistens so Regeln der Form, wie wir sie schon kennen, zum Beispiel hier, das sieht so ähnlich aus wie Transitivität hier, da müsste ich eigentlich hinzeigen, ja, A nach Beta, Alpha nach Beta und Beta nach Gamma, dann gilt auch Alpha nach Gamma, so war es bei den FDs, bei den MVDs ist es ein kleines bisschen anders, da steckt hier noch diese Differenz drin, naja und so weiter, das ist das, was wir eben schon gesehen haben, jede FD ist auch eine MVD. Und dann gelten halt noch drei weitere Regeln, auf die wir jetzt im Detail nicht eingehen müssen. Die müssen Sie auch nicht anwenden können. Also das nur der Vollständigkeit halber. Gut, am Beispiel von eben, mit diesen Kenntnissen, die ein Angestellter mitbringt, an diesem hier, haben wir jetzt gesagt, okay, da gelten diese zwei MVDs, Employee-Name nach Programmiersprache bzw. nach Datenbanksystem. Und die 4NF-Bedingungen, wenn wir die an dieser Tabelle dann überprüfen, die lautet, diese Tabelle ist nur dann in vierter Normalform, wenn jede nicht-triviale MVD auf der linken Seite einen Schlüssel hat. Es gibt zwei MVDs und die sind beide nicht-trivial, weil weder gibt es keine anderen Attribute mehr, außer denen, die da angesprochen sind, in jeder von denen, noch ist die rechte Seite in der Teilmenge der linken, also sind sie nicht trivial. Die linke Seite war jedes Mal Employee Name, das ist aber nicht Schlüssel. Das ist zwar Teil des Schlüssels, aber es müsste der komplette Schlüssel sein. Also ist diese Tabelle nicht in vierter Normalform. Was machen wir? Genau dasselbe, was wir bei den FDs und den anderen Normalformen auch gemacht haben, wir zerlegen. Und wir zerlegen hier auch entlang einer MVD. Also wir können eine von den beiden, die sind ja sowieso dual zueinander, können wir hernehmen und entlang dieser MVD zerlegen. Und in jedem Fall, egal welche wir wählen, werden wir dann die beiden Tabellen erhalten, die wir vorher schon gesehen haben. Nämlich Name und Datenbanksystem und Name und Programmiersprache. Und dann haben wir diese Redundanz, die sind alle, jeder mit jedem über Kreuz kombiniert, die haben wir aufgelöst. Und ansonsten ist immer noch die gleiche Information drin enthalten. Okay, dann hatten wir paar Folien zurück diesen Satz über die verlustfreie Zerlegung gesehen mit Functional Dependencies, der war von der Form, wenn ich entlang, jetzt nicht, so war er nicht aufgeschrieben, aber das war die Message, wenn ich entlang einer funktionalen Abhängigkeit eine Tabelle mit Projektionen in zwei Teile zerlege und hinterher mit einem Natural Join wieder verknüpfe, dann kriege ich genau die Ausgangsrelation zurück und nicht etwa irgendwelche zusätzlichen Tupel, die ich vorher gar nicht hatte. Sie erinnern sich, wir hatten auch das Beispiel gesehen. Und ich hatte explizit darauf hingewiesen, das ist ein Satz, mit einer Implikation nur in eine Richtung. Wenn ich so zerlege, dann ist die Zerlegung verlustfrei. Es gibt auch Zerlegungen, die verlustfrei sind, aber nicht entlang einer solchen FD passiert sind. Und dieser Satz sagt uns jetzt, ja, der gilt nämlich in beiden Richtungen und die Aussage ist im Grunde noch immer genau dieselbe. Wir gehen von einer Tabelle R aus, wir zerlegen die in zwei Teile, R1 und R2, mittels irgendwelcher Projektionen auf Teilmengen der Attribute. Und dann machen wir Natural Join und fragen uns, kommt da genau die Ausgangsrelation wieder heraus, ja oder nein? Im Allgemeinen nein. Sie kommt genau dann wieder heraus, steht jetzt hier, wenn wir entlang einer MVD zerlegt haben. Wenn das im Spezialfall eine FD war, dann wissen wir das schon, wir haben so zerlegt, deswegen ist es verlustfrei, sorry. Und jetzt wissen wir auch, was sind die anderen Fälle, wo wir nicht entlang einer FD zerlegt haben und trotzdem ist es verlustfrei, dann haben wir halt entlang einer MVD zerlegt, so wie in dem Beispiel eben. Ja, das Beispiel eben, wenn wir die paar Folien zurückgehen, wo war es? Da. Also das ist die Zerlegung. Die Ausgangstabelle hatten wir eine Folie vorher gesehen. Das hier ist die Tabelle R. Jetzt zerlegen wir die in zwei Teile mittels Projektion auf Name und Programmiersprache beziehungsweise auf Name und Datenbanksystem. Wir machen den Join Und es kommt genau dieselbe, genau diese Ausgangstabelle wieder heraus. Weil ja wirklich jeder mit jedem verknüpft werden soll. Jede Programmiersprache mit jedem Datenbanksystem. Ja, und das war der Fall, der irgendwie dieses Gegenbeispiel, was wir letzte Woche gesehen haben, bei den funktionalen Abhängigkeiten und wo da dieser Verlust bei der Zerlegung entstehen kann, das war genau so einer. Ja, durch den Join werden alle Kombinationen gebildet und ursprünglich gab es gar nicht alle. Wenn aber alle ursprünglich schon vorhanden sein müssen, weil die MVD gilt, dann ist auch diese Zerlegung verlustfrei. Ja, und umgekehrt ist auch nur dann verlustfrei. Also, das heißt, wir haben jetzt, und das erfreut natürlich die Formalisten, wir haben jetzt nicht nur ein hinreichendes, sondern auch ein notwendiges und hinreichendes Kriterium für eine verlustfreie Zerlegung einer Relation mittels Projektionen in zwei Teile gefunden. Die ist verlustfrei genau dann, wenn eine passende oder zwei passende MVDs gelten. Da die immer im Paar auftreten, sind es halt eigentlich zwei. Okay, das heißt, das ist wieder ein stärkeres Theorem, ein stärkerer Satz, weil er jetzt eben in beide Richtungen gilt. Mit diesem allgemeineren Konzept der mehrwertigen Abhängigkeiten. Okay, das ist es für die vierte Normalform. Jetzt gehen wir noch ganz kurz, 1, 2, 3, 4, es gibt auch noch eine fünfte, es gab auch Vorschläge für eine sechste, siebte, achte Normalform in der Literatur, die spielen aber alle in der Praxis keine Rolle. Schon die vierte, ja, habe ich ja vorher schon gesagt, wer erhebt schon MVDs? Manchmal kommt das vor, eher selten. Schon die vierte, ja, ist so eine Frage. Also wir als Datenbanker vertreten gesamthaft die Meinung, glaube ich, die vierte muss man kennen, auch wenn sie vielleicht beim praktischen Datenbankentwurf nicht so eine große Rolle spielt. Das mit der fünften, naja, da kann man sich schon drüber streiten, weil ich jetzt diesen Satz und diese verlustfreie Zweierzerlegung betont habe, gehen wir noch ganz kurz auf die fünfte Normalform. Da ist die Aussage am Ende immer noch genau dieselbe. Wenn eine bestimmte, gleich zu definierende, nicht-triviale funktionale Abhängigkeit vorliegt, die nicht vom Schlüssel ist, dann zerlegen wir. Und die Zerlegung ist dann genau dann verlustfrei, wenn wir entlang dieser Abhängigkeit zerlegt haben. Was kann jetzt noch kommen? So eine genau dann Aussage hatten wir ja schon, aber es war eine Zerlegung einer gegebenen Tabelle in zwei Teile. Und die ist genau dann verlustfrei, wenn wir entlang einer MVD zerlegt haben. Jetzt gibt es noch eine Verallgemeinerung dieser MVD, die nennt sich dann Join Dependency. Da reden wir über eine Zerlegung einer Tabelle in 3, 4, 5, 6, in beliebig viele Teile. Das ist natürlich wieder allgemeiner. Und es ist echt allgemeiner, wenn es einem gelingt, Fälle zu zeigen, zu finden, wo man eine Tabelle, egal in welche zwei Teile man sie zerlegt, nie verlustfrei zerlegen kann. Wenn man sie aber in drei oder mehr Teile zerlegt, dann ist die Zerlegung plötzlich verlustfrei. Ja, und solche Beispiele gibt's. Die sind alle extrem konstruiert und extrem schwer nachzuvollziehen. Und deswegen ist es auch, also ich behaupte, es ist für jeden praktisch unmöglich, Join Dependencies zu erkennen in der realen Welt. Oh, da habe ich jetzt den Fall für eine Join Dependency. Wenn mir das einer erzählt, dann sage ich, das ist ein Scharlatan. Ja? Das stimmt nicht, das hat man nicht wirklich erkannt, das kann man nicht. Also ich kann mir das auch nie merken, wie diese Beispiele aussehen. Also das Beispiel für die nicht verlustfreie Zweierzerlegung, da, dass nicht jede Zweierzerlegung verlustfrei ist, das kann ich noch aus dem Kopf Ihnen hinmalen. Für die Dreierzerlegung, das kriege ich nicht hin, das muss ich nachgucken. Auf den Folien ist es, glaube ich, drauf, irgend so ein Beispiel. Das ist so ein Beispiel, da gibt es irgendwie eine Tabelle, welcher Kurs findet wann und, nee, ja doch, wann, in welchem Semester und von welchem Instructor durch. Und man kann dann mit diesen hier unten sehr, ja, sehr wenig wirklich nachvollziehbar und verständlich, ich habe das mal versucht, habe ich irgendwo abgeschrieben, in natürlicher Sprache zu formulieren, was die Bedingung in der realen Welt sein soll, die dann auf diese Konstellation führt, dass man, wenn man so eine Tabelle vorgibt mit den diese Bedingungen hier erfüllenden Einträgen, dass man die nicht in zwei Tabellen zerlegen kann und keine komischen Konstellationen bei der Rekonstruktion, also keine überflüssigen Tupel entstehen. Würde man sie aber in diese drei Teile zerlegen und ist ausgegangen von einer Darstellung, die all diesen Nebenbedingungen hier entspricht, dann ist der Join zwischen diesen drei Tabellen, der liefert garantiert das Ausgangsergebnis wieder zurück. Okay, ich will gar nicht versuchen, Ihnen das wirklich, also hier ist sogar auch noch ein Beispiel für so eine Ausgangstabelle, in der gilt keine funktionale Abhängigkeit, in der gilt auch keine mehrwertige Abhängigkeit. Und von der kann man auch keine Zweierzerlegung sich ausdenken, die hinterher wieder verlustfrei ist. Wenn man sie aber in diese drei Teile hier zerlegt und die mit dem Join wieder verknüpft, dann kommt also in diesem Beispiel, kommt halt diese Tabelle wieder raus. Das heißt für uns nur, es gibt solche Konstellationen. Ja, die sind aber alles andere als intuitiv und die kann man sich auch nicht merken. Insofern, ja, Schwamm drüber. Sozusagen nur, um diese Verallgemeinerung auch noch zu zeigen. Also die Join Dependency, die schreibt man letzten Endes auch schon so hin. So oder so wie hier unten, halt hier, das ist die allgemeine Form. Ja, die Join Dependency, wenn wir einen Join bilden und dann kommt hier eine Auflistung der Attributpartitionen, in die ich jetzt die Tabelle zerlegen muss. Und das können eben mehr als zwei sein. Und wenn ich die alle mit einem Join wieder verknüpfe, das ist genau die Aussage dieser Join Dependency, so wie es hier oben steht. Jetzt habe ich nicht nur R1 und R2, sondern ich habe das zerlegt in irgendwelche N-Teile. Und wenn ich die alle mit Join wieder verknüpfe, dann kriege ich garantiert die Relation R wieder raus. Das ist genau die Aussage von dieser Join Dependency. Ja? Und das ist wiederum eine Verallgemeinerung der mehrwertigen Abhängigkeit, wie hier zu sehen ist, nämlich wenn ich halt in genau zwei Teile zerlege, dann ist die Aussage der Join Dependency genau die der MVD. Haben wir ja gesehen an dem Satz vorher. Die Zweierzerlegung ist verlustfrei genau dann, wenn die MVD gilt. Wenn ich das auch als Join Dependency hinschreiben kann, dann ist das aber im Kern natürlich eine mehrwertige Abhängigkeit. Okay, Ende. Fünfte Normalform. Ja, die fünfte Normalform heißt dann halt jede nicht-triviale Join-Dependency, das kann man auch definieren, da gibt es auch triviale Fälle, hat dann im Schnitt dieser Attribute alle den Schlüssel. Dann ist die Tabelle in fünfter Normalform, sonst muss ich sie weiter zerlegen und zwar so, wie es mir die Join-Dependency diktiert. Okay, also, Zusammenfassung über diesen Teil. Relationale Entwurfstheorie, wir haben als wichtigstes Hilfsmittel die funktionalen Abhängigkeiten gesehen und dann von mir aus noch die Erweiterung zu den mehrwertigen Abhängigkeiten. Und was wir tun, ist immer genau dasselbe. Ja, wir prüfen bei jeder der betrachteten Normalformen, gelten da solche nicht-trivialen Abhängigkeiten in einer Tabelle, die nicht vom Schlüssel ausgehen und wenn ja, dann zerlegen wir. Und wir zerlegen immer gleich entlang dieser Dependency. Und damit können wir eben bessere Normalformen erreichen, die zumindest manche Probleme in der Datendarstellung, sprich Redundanzen und damit potenzielle Quellen für Inkonsistenzen vermeiden. Das garantiert noch nicht wirklich einen richtig guten Entwurf, aber es verhindert zumindest richtig schlechte Entwürfe. Das ist ja auch schon mal was. Ja, und das sind Kriterien, die wir sozusagen der Maschine übertragen können, weil man das automatisch prüfen kann. Sobald man den Input reinsteckt, kommt am Ende raus, ist in dritter, vierter, was auch immer, Normalform ja oder nein. Und wenn nein, hier ist ein Vorschlag für eine Zerlegung. Okay, das erschlägt bei weitem nicht alle Ziele, die man eigentlich verfolgt bei einem Datenbankentwurf. Da kann man jetzt mit ganz vielen Beispielen kommen. Eines habe ich hier nochmal aufgegriffen, sowas Ähnliches haben wir irgendwann schon mal betrachtet in der Darstellung, also sowas wie bei den Übungsaufgaben oder Klausuraufgaben. Es gibt irgendwelche Aufgaben oder Fragen, die sind hier mit Ziffern durchnummeriert und es gibt jeweils Antworten, die sind mit Buchstaben durchnummeriert. Die Antworten haben irgendeinen Text, die Fragen natürlich auch, der ist hier aber nicht dargestellt. Und bei jeder Antwort steht dann noch dabei, ob die richtig oder falsch ist. Ja, und da haben wir schon mal diskutiert, das war, glaube ich, noch im Kontext funktionale Abhängigkeiten oder sogar bei den Anfragen, wie kann man das jetzt geschickt darstellen oder nicht. Ja? Und sowas wie, nehmen wir an, das ist ein Multiple-Choice-Test, bei dem jede Frage nur eine, genau eine richtige Antwort hat. So ist es in der Realität. Und die Frage ist jetzt, wenn ich diese Tabelle betrachte und diese Integritätsbedingung, das ist ja ganz offensichtlich eine, weil ich kann jede Menge inkonsistente Datenbankzustände erzeugen, indem ich halt bei derselben Frage mehrmals Y hier in diese Spalte schreibe, und dann ist das ein inkonsistenter Datenbankzustand. Den würde ich gerne verhindern. Das Problem ist nur, da helfen mir MVDs, FDs, MVDs, Joint Dependencies, die helfen mir da alle nicht. Ja, in dieser Art der Darstellung kriege ich das nicht hin. Ich könnte das jetzt versuchen, ist da unten als Aufgabe formuliert, das anders darzustellen, sodass Schlüsselbedingungen, und darum geht es ja letzten Endes immer bei diesen ganzen Zerlegungen, dass Schlüsselbedingungen diese Integritätsbedingungen garantieren. Jede Frage hat höchstens eine oder genau eine richtige Antwort. Aber um das höchstens geht es an dieser Stelle im Moment. Jetzt kann man sich überlegen, könnte ich die Daten nicht vielleicht ganz anders darstellen als in dieser Tabelle, sodass diese Integritätsbedingung garantiert ist? Antwort, wir sinnieren jetzt nicht allzu lange drüber, ja, kann man schon machen. Eine Möglichkeit wäre, wir haben eine Tabelle, da stehen die richtigen Antworten drin, und wir haben eine zweite Tabelle, da stehen weitere, aber falsche Antworten drin, jeweils zu den einzelnen Fragen. Und dass jede Frage nur eine richtige Antwort hat, können wir jetzt ganz einfach als Schlüsselbedingung garantieren, indem wir sagen, in dieser Tabelle mit den richtigen Antworten ist die Fragenummer Schlüssel. Ja, dann ist klar, zu keiner Frage kann ich mehr als eine richtige Antwort in dieser Tabelle abspeichern, ja, weil die Fragenummer Schlüssel ist. Ich kann aber durchaus zu jeder Frage mehrere falsche Antworten in der Datenbank registrieren, weil in der Tabelle mit den falschen Antworten nur die Kombination Fragenummer und Antwortbuchstabe Schlüssel sind. Also kann ich zu einer Frage mehrere falsche Antworten registrieren. Ja, dann ist doch eigentlich das die Lösung. Es ist auch irgendeine Art von Zerlegung, aber nicht genau so, wie wir das bislang gemacht haben. Statt einer Tabelle haben wir jetzt zwei gespeichert, aber nicht einfach, indem wir die Attribute aufgesplittet haben, sondern indem wir die Tupel aufgesplittet haben, sozusagen in der anderen Dimension. Ja, wir haben nach Antworten, nach Korrektheit der Antworten gruppiert und die eine Gruppe in die eine Tabelle und die andere in die andere, und dann haben die auch noch unterschiedliche Schlüssel, und dann haben wir doch eigentlich alles erreicht, was wir wollen. Ja, jetzt haben wir mal ein anderes Problem. Jetzt könnten wir für die Frage 1 in dieser Tabelle reinschreiben, Antwort A ist richtig mit diesem Text, und für dieselbe Frage 1 und denselben Antwortbuchstaben A auch in dieser Tabelle einen Text registrieren, einen anderen oder von mir aus auch den gleichen. Dann haben wir aber auch ein Problem. Dann sagt die eine Tabelle, Antwort A ist richtig, und die andere Tabelle sagt, Antwort A ist falsch. Jetzt haben wir eine andere Integritätsbedingung verloren, die wir vorher nicht hatten. In dieser Darstellung können wir für jede Kombination von Frage und Antwort nur einen Text hinschreiben und auch nur eine Markierung, ist die richtig oder falsch. Ja, wieder haben wir irgendwie, jetzt haben wir halt die andere Integritätsbedingung abgebildet, aber die eine nicht mehr. Und vorher hatten wir die eine, aber die andere nicht. Und so könnte man jetzt noch jede Menge weitere Beispiele für Integritätsbedingungen bringen. Und Beispiele zeigen, dass die alle durch diese Normalformen nicht abgedeckt sind. Das tut mir nicht besonders weh, weil ich von Anfang an gesagt habe, wir betrachten eine bestimmte Form von Integritätsbedingungen und wir sehen Algorithmen, Zerlegungen, Normalformüberprüfungen, die für diese Form von Integritätsbedingungen uns die Schemata verbessern sollen. Und das leistet es auch. Aber was man nicht reinsteckt, kann der Algorithmus halt auch schwer leisten. Insofern, solche Arten von Integritätsbedingungen stecken eben nicht drin und deswegen werden die halt auch bei diesen Normalformen nicht berücksichtigt. Das war sozusagen der erste Nachklapp. Na, jetzt haben wir diese Normalformen besprochen und ich habe das alles in schönen Farben gemalt, was das Tolles leistet. Jetzt haben wir gesehen, naja, es leistet halt, was es leisten kann aufgrund des Inputs, den wir reinstecken. Und was man nicht reinstecken, kommt halt auch nicht raus. Das ist ja irgendwie ziemlich klar. Zweiter Nachklapp. Jetzt haben wir eigentlich gesagt, wir machen Datenbankentwurf mit Entity-Relationship-Modellierung. Und welche Tabellen dann daraus resultieren, da haben wir ja so einen zumindest halbautomatischen Algorithmus gesehen. Ja, wir haben gesagt, es gibt so eine kanonische Abbildung. An der einen oder anderen Form gibt es dann Auswahlmöglichkeiten, wo wir vielleicht aufgrund irgendwelcher Zusatzüberlegungen uns entscheiden können, ist die eine oder andere Darstellung besser. Und wenn uns das nicht gelingt, dann wählen wir halt mehr oder weniger zufällig eine der Möglichkeiten aus. Das wollen wir jetzt nochmal so ein klein, ganz kurz Revue passieren lassen. Also letzten Endes die Frage, wie verhalten sich denn diese Normalformen zu dieser kanonischen Abbildung? Wenn ich ER modelliert habe und das abbilde auf Tabellen, was kommt denn da raus? Kommt da irgendwie garantiert dritte oder Boyce-Codd-Normalform raus oder kann da beliebiger Unsinn bei rauskommen? Wie sieht es eigentlich aus? Das wäre jetzt, wenn wir das so untersuchen, wie ich es gerade formuliert habe, dann wäre das beliebig schwierig. Ich mache es deswegen anders. Wir schauen uns die Fälle, die wir bei der Normalformendiskussion betrachtet haben und als Probleme identifiziert haben. Da schauen wir uns mal an, wie würden die denn entstehen können, hätten wir vorher ER modelliert und das abgebildet. Ja, und da war unser erstes Beispiel, was wir betrachtet haben, war das mit den Kursen. Ja, wo zu jedem Kurs der Titel und der Instructor Name und dann aber auch noch die Telefonnummer von dem Instructor drinsteht, wo wir gesagt haben, die gehört da eigentlich nicht hin. Und das widerspricht auch der dritten Normalform, weil das eine transitive Abhängigkeit ist. Course Number bestimmt Instructor Name und Instructor Name bestimmt Phone Number. Also nur Phone ist ein Nicht-Schlüsselattribut, ist nur transitiv vom Schlüssel abhängig, also widerspricht es der dritten Normalform. Und wir sollten es zerlegen und dann haben wir Name und Phone Number irgendwo anders. Ja, genau so sind wir vorgegangen. So, jetzt stellen wir uns vor, wir hätten im ER-Modell das so modelliert. Und wenn wir das im ER-Modell so modelliert hätten und jetzt unsere kanonische Abbildung anstoßen, dann kommt genau das dabei raus, was wir eben gerade nochmal kritisiert haben. Ja, jetzt die Frage, naja, dann kann man sich fragen, ist das denn eine gute ER-Modellierung, die wir hier vorliegen haben? Und da muss man sagen, naja, eigentlich hat das Problem ja schon hier angefangen, dass wir diesem Entity-Typ Course eine Telefonnummer zugeordnet haben. Und zwar nicht, entweder haben wir nicht richtig nachgefragt, wenn wir der Modellierer sind und im Gespräch mit den Anwendungsexperten ist irgendwie im Laufe der Diskussion sowas entstanden, dann haben wir vermutlich nicht richtig nachgefragt. Ja, oder unser Gegenüber hat uns unsinnige Antworten gegeben, aber jetzt unterstellen wir mal nicht immer die Fehler den anderen, sondern suchen die bei uns selbst, dann haben wir wahrscheinlich nicht richtig nachgefragt, ob denn diese Telefonnummer wirklich dieses Entity Course beschreibt. Oder ob das nicht vielmehr den Instructor, dessen Name hier steht, beschreibt. Ja, und der Name des Instructors ist wahrscheinlich auch kein sinnvolles Attribut von diesem Kurs, sondern vermutlich hätte ja eine viel bessere Modellierung eher so ausgesehen, dass wir gesagt hätten, es gibt diesen Entity-Course, diesen Entity-Typ, und es gibt einen Entity-Typ-Instructor. Und dazwischen gibt es ein Relationship, nämlich der eine hält den anderen oder wird vom anderen gehalten. Und der Course hat eine Nummer und einen Titel und der Instructor hat einen Namen und eine Telefonnummer. Also Course Number und Title seien mal die Attribute hier. Und wenn wir das abgebildet hätten auf Tabellen, auf Relationen, dann hätten wir eine Courses-Relation mit Kursnummer und Titel, wir hätten eine Instructor-Relation mit Name und Telefonnummer und wir hätten so ein Relationship vielleicht oder auch nicht, weil das ist ja ein 1-zu-N-Relationship, hätten wir uns womöglich entschieden, der Instructor, ja, am Ende ist wahrscheinlich nicht der Name, sondern auch irgendeine Personalnummer eindeutig und dann taucht die hier als als Fremdschlüssel auf. So wie der Instructor Name, wenn wir annehmen, das sei der eindeutige Schlüssel. Aber auf keinen Fall wäre die Telefonnummer hier als Attribut modelliert worden, hätten wir das gut gemacht im ER-Modell und dann wäre auch dieses Nicht-3NF-Problem gar nicht aufgetreten. Okay? Also das kann man sozusagen mindestens in der Rückschau, wenn wir die Tabellen betrachten und dann fragen, war unsere ER-Modellierung eigentlich gut oder nicht, dann stellen wir vielleicht fest, wenn wir das tatsächlich so täten im dynamischen Ablauf, im konkreten Modellierungsprozess, dann würden wir feststellen müssen, das Problem liegt eigentlich nicht in der relationalen Repräsentation, sondern es liegt schon in dieser ER-Modellierung. Ja, und so können wir jetzt noch mehr Fälle durchgehen und werden das bei noch mehr Fällen auch so sehen. Ja, das war der eine, also hier stand es sogar schon auf den Folien. Also hätten wir besser modelliert, nämlich so, dann hätten wir das Problem auch in der relationalen Darstellung nicht gehabt. Das ist ein zweites Beispiel. Wenn wir annehmen, also da geht es um Kunden und die Bestellungen, die sie durchgeführt haben, End-zu-End-Beziehung, also 0 Stern in beide Richtungen, und wir haben, nehmen wir an, in der ER-Modellierung diesem Relationship Orders zwei Attribute verpasst, nämlich die Bestellnummer und das Datum. Das klingt ja irgendwie vernünftig. Aber natürlich soll eine Bestellnummer eine Bestellung eindeutig identifizieren und damit hängt das Datum dieser Bestellung natürlich von dieser Bestellnummer ab. Das heißt, bei der ER-Modellierung reden wir ja normalerweise noch nicht über Functional Dependencies, aber wir tun das jetzt mal. Wenn wir also diese ER-Modellierung auf Tabellen abbilden, dann wird in den Tabellen natürlich diese funktionale Abhängigkeit gelten. Und dann gibt es da eine Orders-Tabelle, das ist eine End-zu-End-Beziehung, das heißt, die besteht aus Customer-Number und Product-Number zusammen als Schlüssel plus den Attributen des Relationships, also Order-Number und Date. Und jetzt gibt es eine funktionale Abhängigkeit, nämlich diese hier, Order-Number bestimmt Date, die auf der linken Seite keinen Schlüssel enthält, weil der Schlüssel ist Customer-Number und Product-Number zusammen, also ist diese Tabelle nicht in Boyce-Codd-Normalform. Schlecht, wir würden sie lieber zerlegen. Wie zerlegen wir sie? Naja, wir nehmen eine separate Tabelle, Order Number und Date. Da ist Order Number Schlüssel und in dieser Orders-Tabelle, die aus diesem Relationship entstanden ist, steht dann nur noch Customer Number und Product Number als Schlüssel und Order Number als Nicht-Schlüssel-Attribut und Fremdschlüssel auf die andere Tabelle und alles ist gut. So hätten wir es auch gleich machen sollen. Würden wir es gleich richtig modellieren hier, dann käme das Gleiche bei raus, denn, jetzt steht das wahrscheinlich auch, steht nicht auf der Folie, wir hätten das auch hier schon anders modellieren müssen oder können, sollen. Wenn so ein Relationship dann einen eigenen Schlüssel hat und weitere Attribute, dann ist es keine gute Idee, das alles als Attribute dieses Relationships zu deklarieren. Warum? Ich habe mal bei der Abgrenzung zwischen Entities und Relationships, habe ich erstens gesagt, das ist nicht immer eindeutig. Ist etwas ein Entity oder ein Relationship? Das kommt immer mal drauf an. Und zweitens habe ich aber gesagt, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Entities haben sozusagen für sich eine eigene Existenzberechtigung. Ich kann einfach ein Produkt erzeugen oder einen Customer erzeugen und den in die Datenbank speichern, auch wenn der mit nichts anderem in Beziehung steht. Ich kann aber nicht einfach ein Exemplar von einem Relationship erzeugen, weil das einfach nur sozusagen per Definitionem die Kombination dieser beiden Entities ist. Also ich muss zwei Entities haben und die miteinander verknüpfen. So kommt ein Exemplar eines Relationships into existence. Ja, das kann ich nicht einfach so erzeugen, sondern nur durch Verknüpfung von zwei Entities. Wenn das aber einen eigenständigen Schlüssel hat, dann ist das ja ein Zeichen davon, eigentlich könnte ich das jetzt mit einem neuen Schlüssel generieren und dann speichere ich es da ab. Und irgendwann verbinde ich das dann mit einem Customer und einem Produkt. Ja, das ist also, widerspricht in gewisser Weise in diesem Sinne auch schon dieser Interpretation von einem Relationship. Umgekehrt heißt das, wenn ich sowas finde, da gibt es Attribute und da gibt es noch Abhängigkeiten dazwischen, dann deutet das darauf hin, eigentlich ist das mehr als nur ein Relationship. Es gibt ein Entity-Typ Order, der hat ein Attribut Number und der hat ein Attribut Date. Und dann ist das zwischen Customers, Products und Orders vielleicht eine dreistellige Beziehung oder zwei zweistellige, wie auch immer. Es ist jedenfalls komplexer als so. Und hätten wir es anders modelliert hier schon, dann wäre auch dieses Normalformproblem bei der Abbildung auf Tabellen nicht entstanden. Hier sehen wir nochmal so ein Beispiel. Jetzt hat das Relationship ein Attribut und da gibt es keine funktionalen Abhängigkeiten, weil das nur ein Attribut hat, dieses Relationship. Und das ist eine End-to-End-Beziehung. Student besucht irgendeinen Kurs und da steckt eine E-Mail dran. Naja, jetzt haben wir wieder das Problem, das ist eigentlich eine E-Mail-Adresse, die nicht kursspezifisch ist, sondern die studierendenspezifisch ist. Das heißt, es gibt eine funktionale Abhängigkeit Student-ID nach E-Mail-Adresse. Diese Tabelle hat aber beides zusammen als Schlüssel, weil das eine End-to-End-Beziehung ist. Also ist diese Relation nicht in welcher, steht es da? Nee, hier steht es nicht. Also welche Normalform ist verletzt? Naja, Boyce-Codd-Normalform ist verletzt, ja. Ist noch eine andere verletzt? Zusammengesetzter Schlüssel. Jetzt müsste es klingeln bei Ihnen. Zweite Normalform ist überhaupt nur dann von Interesse, wenn eine Tabelle einen zusammengesetzten Schlüssel hat. Und die zweite Normalform fordert, dass alle Nicht-Schlüsselattribute, hier also E-Mail, voll funktional vom Schlüssel abhängen. Der Schlüssel ist Student-ID und Course-Number, E-Mail hängt aber von der Student-ID alleine ab. Plus die Course-Number hängt nicht vom Student ab, sondern das ist eben eine End-to-End-Beziehung. Deswegen widerspricht diese Tabelle nicht nur der Boyce-Codd, sondern auch sogar der zweiten Normalform und damit auch der dritten. Okay. Also, und natürlich haben wir auch hier schon in der ER-Modellierung den Fehler gemacht, weil die E-Mail-Adresse gar nicht hierhin gehört, sondern dahin. Ist ja irgendwie ziemlich klar. Gut, und wie gesagt, man kann sich jetzt noch viele weitere Beispiele ausdenken. Instructor, Course, Term und der Raum, ist das jetzt ein Attribut von diesem wirklich dreistelligen Relationship? Dann müsste es so sein, dass nur die Kombination dieser drei Schlüsselattribute, die hier gar nicht dargestellt sind, den Raum festlegen, wo dieser Kurs in welchem Semester stattfindet. Wenn das nicht so ist, dann haben wir da wieder eine partielle Abhängigkeit des Raums von einem Teil des Schlüssels und dann widerspräche das der zweiten Normalform, kommt eben darauf an, wie wir uns das vorstellen. Wenn das wirklich eine dreistellige Beziehung ist, und nicht mehrere zweistellige und wenn das Attribut wirklich dahin gehört und nicht an irgendeine der zweistelligen Beziehungen, dann ist alles in Ordnung und dann kommt auch Boyce-Codd-Normalform bei raus. Es sei denn, wie gesagt, es ist gar nicht wirklich eine dreistellige Beziehung. Und ja, das war das Beispiel, was wir gesehen hatten mit der Multivalued Dependency. Ein Angestellter kennt verschiedene Programmiersprachen und kennt auch verschiedene Datenbanksysteme. Die MVD, die wir angenommen haben bei der Diskussion dieses Beispiels, nämlich die Programmiersprachen und die Datenbanksystemkenntnisse, die haben gar nichts miteinander zu tun. Heißt mit anderen Worten, zurück übersetzt auf diese Modellierung, das ist kein dreistelliges Relationship. Wäre das ein dreistelliges Relationship, dann hätten die ja was nämlich über dieses Relationship miteinander zu tun, die Programmiersprachen und die Datenbanken und natürlich auch mit dem Employee, aber insbesondere auch die zwei untereinander haben irgendwas miteinander zu tun. Wenn unser MVD aber sagt, die haben gerade nichts miteinander zu tun, dann ist das jetzt zumindest im Rückblick die Aussage, da haben wir einen Fehler gemacht. Das ist keine dreistellige Beziehung, sondern das sind eigentlich zwei zweistellige. Nämlich Angestellte haben irgendwelche Programmiersprachenkenntnisse und unabhängig davon haben Angestellte irgendwelche Erfahrungen mit Datenbanksystemen. Das sind also zwei zweistellige Beziehungen und zwischen Programmiersprachen und Datenbanken gibt es gerade eben gar keine Beziehung, sondern nur sozusagen indirekt über die Angestellten. Also man kann all diese Problemfälle, wenn man die jetzt sozusagen Reverse Engineering zurück auf ER überträgt, dann kann man sehen, aha, da gibt es auch im ER schon ein Problem. Daraus können wir jetzt, wenn wir das nochmal umdrehen, die Argumentation, natürlich für uns die Erkenntnis ziehen, naja, wenn wir dieses Wissen über die funktionalen Abhängigkeiten, partielle, volle, transitive und vielleicht sogar mehrwertige Abhängigkeiten Wenn wir das haben, dann können wir das hoffentlich vielleicht im guten Fall auch schon bei der ER-Modellierung zumindest mal im Hinterkopf behalten und uns vielleicht fragen, naja, wenn wir das wirklich so modellieren, was heißt denn das, wenn dann die und jene Tabellen am Ende rauspurzeln, was müsste denn dann gelten, damit das hier eine adäquate Modellierung ist? Oder wenn wir dann die Tabellen uns anschauen, die dabei rauspurzeln und dann feststellen, ha, das kann aber irgendwie nicht sein. Da haben wir ja hier alles mögliche redundant, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Dann können wir wieder sozusagen zurückgehen und sagen, naja, wenn ich andere Tabellen generiert haben will, was muss ich denn hier ändern, damit die anderen Tabellen rauskommen? Und das ist dann vielleicht auch das Richtige oder das Adäquatere. So ganz schwarz-weiß, richtig und falsch ist das ja immer nicht. Okay. So, das ist nochmal die Zusammenfassung, die muss ich jetzt nicht wiederholen, die haben wir, vielleicht wiederhole ich sie doch, zum Teil schon zitiert. Es kommt noch ein dritter Nachklapp, das war der zweite mit der ER-Überlegung. Der erste war der mit den anderen Arten von Integritätsbedingungen. Aber bis hierhin jedenfalls die Zusammenfassung. Bei der relationalen Normalisierung geht es immer um die Vermeidung von Redundanz. Und die Lösung heißt immer, wir trennen Tabellen auf, Dinge, die nicht zusammengehören, werden auch nicht zusammen gespeichert. Und natürlich ist das Ziel, die Integritätsbedingungen, die wir da betrachten, FDS, MVDS, Joint Dependencies, in Schlüsselbedingungen abzubilden. Weil wir dann kein Problem haben, dann sorgt das Datenbanksystem dafür, dass diese Bedingungen auch garantiert sind. Und wenn wir das überprüfen und feststellen, irgendwelche Normalformen sind noch verletzt, naja, dann machen wir immer das Gleiche, wir zerlegen entlang einer solchen Abhängigkeit. Und eben gerade haben wir gesehen, gute, vernünftige ER-Designs übersetzen sich dann auch in relationale Repräsentationen, die diese Normalformen nicht mehr verletzen oder zumindest die niedrigen davon nicht verletzen. Das geht also durchaus ein bisschen parallel und es sind nicht zwei völlig unabhängige, sich möglicherweise sogar widersprechende Ansätze, ganz im Gegenteil. Okay, dritter Nachklapp. Jetzt haben wir ganz viel über Überführung in hohe Normalformen gesprochen. Jetzt machen wir so ein kleines Ja-Aber hinten dran. Ja, wir wollen hohe Normalformen, aber in manchen Fällen und aus bestimmten Gründen machen wir vielleicht die ein oder andere Zerlegung am Ende sogar wieder rückgängig. Ja, wir hatten schon sowas mit der Boyce-Codd-Normalform und der Abhängigkeitsbewahrung, die man nicht immer in jedem Fall beides gleichzeitig erreichen kann. Entweder zerlegen wir nicht bis zur BCNF, sondern nur zur 3NF, dann haben wir die Abhängigkeitsbewahrung. Oder wir zerlegen doch, dann haben wir halt die Abhängigkeitsbewahrung nicht. Und es gibt noch andere Gründe, wieso wir das vielleicht machen. Ja, und wieso man das in der Praxis vielleicht macht. Wenn wir durchaus nochmal dieses Beispiel strapazieren, die Kurse, bei denen die Telefonnummer doch dabei steht, es könnte ja sein, unsere Anwendung braucht diese Telefonnummer immer, weil die Anwendung, die wir gerade realisieren, oder das eine Anwendungsprogramm, was wir auf dieser Datenbank realisieren, das soll gerade es ermöglichen, dem Hausdienst, wenn, keine Ahnung, der Strom ausfällt in diesem Hörsaal oder die Batterie vom Mikrofon gerade wieder schlapp gemacht hat, dann will der Hausdienst den Dozenten anrufen. Ja, und der Hausdienst kann kein SQL, der kann insbesondere keine Joins formulieren. Ja, das ist jetzt natürlich Blödsinn. Ja. Aber die Anwendung, die der Hausdienst dann benutzt, die sucht halt zu einem Kurs, da der Titel und der Name stehen da draußen an der Tür, aber da steht die Telefonnummer vom Dozenten nicht dabei. Und diese Anwendung muss immer die Telefonnummer suchen, wenn auf diese Tabelle oder auf diese Kurse zugegriffen wird. Kurzum, die Anwendung muss immer diesen Join rechnen. Und Joins zu rechnen ist aufwendig, ist ein bisschen anspruchsvoller zu formulieren, ist insbesondere aufwendiger zu berechnen, also laufzeitmäßig. Und das Ganze soll natürlich extrem schnell gehen. Auch dieser Teil der Anwendung soll extrem schnell gehen. Und eine Performance-Tuning-Maßnahme könnte sein, wir speichern einfach in dieser Courses-Tabelle, wahrscheinlich zusätzlich und nicht nur da, die Telefonnummer vom Dozenten. Also wir führen gezielt aus Performance-Überlegungen Redundanz ein. Das kann eine gute Idee sein. in diesem Beispiel, das ist natürlich sehr konstruiert, ist das jetzt nicht wahnsinnig überzeugend, aber nehmen wir mal an, es gibt solche Fälle, wo man aus Performancegründen irgendwelche Aufträge besonders tunen muss. Und dann kann die gezielte Einführung von Redundanz durchaus ein Mittel sein. Ja, wir müssen uns aber bewusst sein darüber, dass wir damit eine Quelle von potenziellen Inkonsistenzen einführen. Wenn jetzt der Dozent in seiner Dozententabelle, in seinem Datensatz die Telefonnummer ändert, weil er nicht mehr über Festnetz, sondern nur noch über Mobilfunk erreicht werden will, dann ist das in dieser redundanten Stelle hier vielleicht nicht repräsentiert, weil der Dozent selber davon gar nichts weiß. Ja, und dann ist es schon inkonsistent. Der Hausdienst ruft dann als diese Festnetznummer an und niemand geht dran, weil der Dozent nur über Handy erreichbar sein will. Okay, also die Message aus Performance-Überlegungen, die im logischen Datenbankentwurf natürlich noch nichts zu suchen haben, kann es aber dann irgendwann am Ende durchaus sinnvoll sein, auch, und in den Lehrbüchern heißt das meistens, Denormalisierung durchzuführen. Also die ein oder andere Zerlegung, die wir bei der Normalformenbetrachtung vorgenommen haben, aus anderen Gründen, und der beste Grund ist wahrscheinlich Performance, rückgängig zu machen. Ja, Redundanz ist von Übel, wenn wir logische Kriterien betrachten, logischen Datenbankentwurf. Redundanz ist häufig das Mittel der Wahl, wenn es um Performance-Tuning geht. Ja, das Anlegen von Indexen, ich habe das ein paar Mal schon erwähnt, irgendwelche Suchbäume, mit deren Hilfe man dann solche Selektionen viel schneller als mit sequenzieller Suche etwa berechnen kann, das ist auch redundant. Ja, ich kann die Daten auch finden, indem ich sequenziell die ganze Tabelle durchforste. Wenn ich aber so einen Suchbaum zusätzlich redundant anlege, dann bin ich halt viel schneller. Okay. Viel mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. Dann sind wir mit diesem Kapitel nämlich durch und können jetzt die Pause machen. Kleine Verschnaufspause. Okay, dann danke ich Ihnen erstmal. Wir sehen uns in einer Woche wieder am Dienstag. Ich schicke das nochmal rum in der E-Mail, was genau Sie sich da angucken sollen, mit dem Link auf die Aufzeichnung und mit der genauen Angabe, welche Foliennummern wir überspringen. Aber es ist nur die Motivation und sozusagen das Setup von diesem Transaktionsteil. Okay, dann bis nächsten Donnerstag. Tschüss.